Gleichzeitig tut Hamas alles, um palästinensische Zivilisten in Gefahr zu bringen. Sie feuern Raketen aus Schulen, Krankenhäusern und Moscheen. Absichtlich. Sie schießen sogar auf ihre eigenen Leute, wenn diese versuchen, das Kriegsgebiet zu verlassen. Wer interessiert sich heute noch über die israelischen Opfer? Wurde irgendwann hier in den Medien erwähnt, weiß jemand, wie viele israelische Soldaten in diesem Krieg umkamen? Das wird hier nicht berichtet, das interessiert keinen. Wie viele Verletzte in Israel heute, wie viel amputiert, wie viele heute verletzt sind seit dem 7. Oktober durch den Krieg? Das wird nicht berichtet. Wir haben über 700 tote israelische Soldaten, die im Krieg, die umkamen, weil sie versuchten, die Geiseln zu finden. Mussten über 700 Leute, junge Israelis, ihr Leben hingeben. 80.000 Israelis sind Flüchtlinge in ihrem eigenen Land. 80.000 Israelis, schon ein ganzes Jahr, wohnen nicht mehr in ihrem Zuhause, dürfen nicht mehr zurück, weil dort wird geschossen, im ganzen Norden. Der ganze Norden ist evakuiert dort. Die mussten alle in den Süden ziehen. Für Israel ist jeder zivile Tote eine Tragödie. Für die Hamas ist es eine Strategie. Sie wollen tatsächlich, dass palästinensische Zivilisten sterben, damit Israel in den internationalen Medien in Verruf gerät und unter Druck gesetzt wird, den Krieg zu beenden, bevor er gewonnen ist. Doch nicht alle sind auf diese Hamas-Propaganda hereingefallen. Viele Christen, wie ihr, hoffe ich, weiß ich, denke ich mal, unterstützen Israel weiterhin. Und ich möchte dafür Danke sagen. Es ist wichtig in Israel, dass wir erkennen und wissen, dass es auch Christen gibt, die an der Seite Israels stehen, weil wir spüren jetzt eine Feindseligkeit seitens der ganzen Welt. Wir sehen die Massendemonstrationen. Und wenn die israelischen Soldaten in die Armee ziehen, dann und wissen, die ganze Welt ist gegen uns. Wir kämpfen zwar einen gerechten Krieg, das ist unser Recht. Wir kämpfen um uns, ums Überleben. Wir suchen unsere Geiseln. Wir wollen eine brutale, schreckliche Terrororganisation vernichten. Und die ganze Welt geht auf die Straße. Für wen? Für die Feinde Israels. Und sie schimpfen alle gegen Israel. Und wenn Sie dann wissen, wenn ich dann Spenden mitbringe für Hilfsgüter und für Familien von Terroropfern oder von den Geiseln oder Soldaten, dann betone ich immer und sage Ihnen immer, das kommt von Christen aus Deutschland. Ihr wisst nicht, was das für eine Ermutigung ist. Die ganze Welt kann gegen Sie sein. Sie brauchen nur zu wissen, oder live zu erleben, dass ein Christ an sie gedacht hat. Du weißt nicht, wie sehr du ihn aufbaust, wie sehr du ihn ermutigst. Und damit das tust, was auch Gott aufgetragen gesagt hat, tröstet, tröstet mein Volk, spricht dein Gott. Jesaja 40, Vers 1. Meine lieben Freunde, im Nahen Osten ist der Iran praktisch für den gesamten Terrorismus, den gesamten Aufruhr, den gesamten Chaos und Mord und das Töten verantwortlich. Alles fängt vom Iran an. Und das sollte niemand überraschen. Als Ayatollah Khomeini die Islamische Republik damals gründete, versprach er, ich zitiere, wir werden die Islamische Revolution in die ganze Welt exportieren. Der Iran weiß, dass er die westliche Welt nur dann wirklich herausfordern kann, wenn er zuerst den Nahen Osten, Israel, erobert. Und dafür setzt er seine Stellvertreter, seine Proxys ein. Darunter sind Hamas, Hezbollah, die Houthis im Jemen, Milizien in Syrien, Jordanien und Terrorneste auch in Judäa und Samaria. Doch im Herzen des Nahen Ostens steht dem Iran eine Demokratie im Weg, der Staat Israel. Und deshalb rufen die Massen in Teheran Tod Israel, bevor sie Tod Amerika rufen. Wie es auch dieser muslimische Slogan sagt, am Samstag töten wir die Juden und am Sonntag töten wir die Christen. Das ist im Islam so. Erst wollen sich die Juden vornehmen und dann kommen sie an die Christen. Wenn sie Israel einmal eingenommen haben, dann seid ihr dran. Und es hat auch hier schon angefangen. Der Islam verbreitet sich. Das ist das Ziel, der Dschihad, der heilige Krieg des Islams. Das heißt, die ganze Welt zu islamisieren. Aber wir stehen ihnen ein bisschen im Weg, ein bisschen sehr heftig im Weg. Wir sind wie eine Bufferzone für den Islam, dass er sich in die ganze Welt verbreitet. Würden wir ihn nicht aufhalten, wären sie schon längst hier. Das sollte man ernst nehmen. Und die ganze Welt, anstelle das zu verstehen und an der Seite Israels zu sein, schimpfen sie noch gegen Israel. Und nicht nur, dass sie gegen Israel schimpfen, sie bestimmen auch, wie wir unseren Krieg, unseren Überlebenskrieg halten sollen. Ob wir in den Südteil des Gazastreifens mit reinmarschieren dürfen als Soldaten oder nicht. Wir haben, die israelische Armee hat erstmal den nördlichen Teil angegriffen und dort die Terroristen gesucht. Und als wir dann in den südlichen Teil reingehen, unsere Armee, nach Rafah, hat die ganze Welt geschrien, nein, nach Rafah dürft ihr nicht rein. Das wäre Völkermord. Nein, da dürft ihr nicht rein. Warum nicht? Da sitzt jeder hier in Deutschland ganz bequem auf seinem Sessel, in einem friedlichen Land und bestimmt für uns, die wir um unser Leben kämpfen, um unsere Existenz kämpfen, ob wir da reinmarschieren dürfen oder nicht. Das hat schon vor dem 7. Oktober begonnen. Vor dem 7. Oktober hat man hier ganz gemütlich rumgesessen und gesagt, nee, auf diesem Hügel dürft ihr keine Siedlungen bauen, auf dem anderen auch nicht. Da, nee, das ist nicht euer Land, da dürft ihr nicht bauen. Wehe, ihr baut da. Da hat die Welt uns für uns bestimmt, wo wir bauen dürfen. Und jetzt bestimmen sie uns, wo wir uns verteidigen und wie wir uns und ob wir uns verteidigen dürfen. Gott sei Dank haben wir nicht darauf gehört, wie es Netanyahu trotzdem reinmarschiert und nach Rafah. Und denn dort haben wir sehr viele Geiseln befreien können aus diesem Gebiet und die meisten Terroristen geschnappt dort. Warum wollte die Welt nicht, dass wir Terroristen schnappen? Warum wollte die Welt nicht, dass wir Geiseln befreien? Jetzt ist ein anderes Problem, hat die Welt noch ein anderes Problem mit uns. Jetzt hat die israelische Armee die Grenzlinie zwischen Gaza und Ägypten kontrolliert und erobert. Und jetzt sollen wir das wieder, soll unsere Armee diese sogenannte Philadelphia-Grenzlinie verlassen. Da haben wir 150 Tunnels zwischen Gaza und Ägypten gefunden und in die Luft gesprengt. Darunter waren 3 Tunnels, die waren in einer Größe von über 3 Meter mal 3 Meter. Da sind LKWs durchgefahren mit Waffenlieferung. Die haben ständig Waffen geliefert, die kamen aus Ägypten und brachten den Hamas Waffen, jahrelang. Übrigens, wir haben ja ein Friedensabkommen mit Ägypten. Ja. Und die meisten Waffen kamen von dort. Und da soll unsere Armee keine Kontrolle jetzt mehr haben. Wir sollen da rausgehen, wir sollen das den Hamas, den Leuten in Gaza überlassen und den Ägyptern. Warum? Damit die weiter die Terrororganisation beliefern mit Waffen? Also, was ist da was? Und die Welt, die sitzen ja ganz gemütlich und sagen, nee, das dürft ihr nicht, nee, da auch nicht. Die sollen weiter ihre Waffen liefern. Wisst ihr? Ja, wenn ihr ein bisschen Fenster aufmacht, das ist toll. Gute Idee. Ich brauche ein bisschen Sauerstoff, damit ihr nicht alle einschläft. Wisst ihr, die Welt wollte uns Juden aus ihren Ländern loswerden. Als wir noch nicht in Israel waren, all die Jahre wollte die Welt uns loswerden. Jetzt sind wir endlich gegangen. Das reicht ihr wahrscheinlich nicht, denn jetzt beschimpfen und schreien sie auf Demonstrationen weltweit und auf Massenprotesten für Gaza gegen Israel und schreien raus aus Israel. Ja, sie schreien wortwörtlich raus aus Israel. Vielleicht nicht in dieser Formulierung, aber sie schreien auf den Demonstrationen hier in Europa, in der ganzen Welt, from the river to the sea, Palestine will be free. Und das ist nichts anderes als ein Aufruf für einen Völkermord an die Juden. Das kannst du, versuch es gar nicht, mir als anders zu erklären. From the river to the sea, vom Jordan-Fluss bis zum Mittelmeer, soll Palästina befreit werden von wem? Von den Juden. Versteht ihr? Vor dem 7. Oktober haben sie in der ganzen Welt und auch hier auch besonders sehr heftig aus Deutschland uns sagen wollen, wo wir in Israel leben dürfen. Was uns gehört, was nicht. Da, wo wir überall nicht bauen dürfen. Keine Siedlungen bauen dürfen. Nein, nein, auch hier nicht in Jerusalem. Da nicht. Am liebsten gar nicht. Und jetzt reicht ihnen das auch nicht. Jetzt erlaubt die deutsche Regierung in Deutschland Demonstrationen mit Schildern, die für einen Völkermord Israels aufrufen. Vom Fluss bis zum Mittelmeer soll Palästina befreit werden von den Juden. Und wenn die deutsche Regierung das weiterhin zulässt, dann fördert die deutsche Regierung weiterhin einen Völkermord an einem jüdischen Volk. Anders kann man das nicht verstehen, denn das ist genau, was sie meinen. Das ist genau ihre Absicht. Wisst ihr, der Antisemitismus ist der älteste Hass der Welt. Jahrhundertelang gingen den Massakern an Juden immer wilde Anschuldigungen, Lügen und Fake News voraus. Wir wurden aller möglichen Dinge beschuldigt. Von Wundvergiftung über die Verbreitung von Seuchen bis hin zur Verwendung des Blutes von geschlachteten Kindern für unsere Passamatzen. Diese absurden antisemitischen Lügen führten zu Verfolgungen, Pogromen, Massenmorde und schließlich zum schlimmsten Völkermord der Geschichte, dem Holocaust. Es hat alles begonnen mit Fake News, mit diesen Lügen. Und die Medien, besonders die sozialen Medien, sind heute überfüllt mit Fake News über Israel. Und diese Fake News sind so glaubhaftig gemacht, dass man das gar nicht in Frage stellt, das gar nicht zweifelt. Und so wird über Israel gelogen von Anfang bis Ende. Und so wie jahrhundertelang bösartige Lügen über das jüdische Volk verbreitet wurden, so werden heute wieder bösartige Lügen über den jüdischen Staat verbreitet. Die empörenden Verleumdungen, die Israel als rassistisch und völkermörderisch darstellen, sollen Israel delegitimieren, den jüdischen Staat dämonisieren und die Juden überall dämonisieren. Kein Wunder, dass wir auf der ganzen Welt einen erschreckenden Anstieg des Antisemitismus heutzutage miterleben. Überall steigt der Antisemitismus. Und auf der einen Seite, ohne Antisemitismus kommen die nicht zurück nach Israel. Die brauchen, Gott muss ein bisschen Pfeffer in den Hintern stecken, damit die nach Israel kommen. Wenn es ihnen gut geht, kommen sie nicht. Es muss ein bisschen brutscheln. Dann kommen sie. Deswegen lässt Gott das zu. Weil Gott wird sein ganzes Volk zurückbringen nach Israel. Sie werden kommen. Weil Jesus kann ja erst dann wieder kommen, wenn die Juden zurückgekehrt sind und Israel wiederhergestellt haben. Josef hat auch gewartet, bis alle seine Brüder vor ihm stehen. Auch der kleine Benjamin, den er gar nicht kannte, er war aber sein Bruder, was wiederum auf die zukünftigen Generationen hinweist, wenn wir das mit Jesus vergleichen. Und erst als sie alle vor ihm standen, hat er die Ägypter rausgeschickt und dann hat er seine ägyptische Maske abgenommen. Und dann haben sie ihn alle erkannt als ihren Bruder. Das ist der Moment, wo Jesus zurückkommen wird, auf dem Ölberg stehen wird, wie es der Prophet Zacharia voraussagt. Und dann werden sie auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Das ist genau der Moment. Und alles, was heute geschieht in der ganzen Welt, das spitzt sich auf, das ist der Höhepunkt. Alles geht dahin. Und es gibt ein Wettlaufen. Also wir wissen, wer gewinnen wird. Aber der Teufel versucht das. Die ganze, alles, was mit Israel passiert, das läuft in diese Richtung. Und der Teufel versucht mit aller Kraft, das zu verhindern. Und das ist der einzige Grund, warum man so sehr die Juden hasst. Der Teufel hetzt ständig Völker und Nationen auf gegen die Juden, gegen Israel. Weniger gegen Juden, mehr gegen die Zionisten. Wenn ihr mal richtig hinhört, der Iran, die Mullahs dort, die schimpfen nicht gegen die Juden, die schimpfen gegen den zionistischen Staat. Weil Zionist bedeutet Wiederhersteller, wir wiederherstellen Israel. Die Zionisten sind die, die Israel aufgebaut haben. Und das zeigt uns den eigentlichen Grund, warum eigentlich sie so sehr gegen Israel sind. Die haben nichts gegen die Juden, gegen die Religion. Die lebten dort auch viele Jahre ziemlich in Ruhe dort im Iran. Sie haben etwas gegen die, die Israel wiederherstellen. Wisst ihr? Ich habe ja heute ein bisschen Zeit, da kann ich ein bisschen ausholen. Nachher machen wir ja noch weiter. Aber der Teufel hat schon mal versucht, das erste Kommen Jesu zu verhindern. Als die Juden im babylonischen Exil waren und dann nach 70 Jahren zurückkehrten, fanden sie ein zerstörtes Jerusalem. Was machten sie? Sie haben Jerusalem wieder aufgebaut. Jerusalem lag zerstört da, so wie sie es verlassen haben. Weil keiner interessiert sich für das Gebiet und für das Land. Nicht nur Jerusalem, auch das ganze umliegende Land, auch Bethlehem und die anderen Städte. Was machten sie? Sie haben es wieder aufgebaut. Und wenn ihr wisst, was die Bibel, ihr kennt doch hoffentlich die Bibel auch sehr gut, wenn ihr wisst, was die Nachbarvölker dann gemacht haben, sie haben sich aufgeregt, nicht über die Juden, nicht über die Politik der Juden, sondern, wir lesen das in Nehemia Kapitel 4, Vers 1, als aber Sanballat und Tobias und die Araber, die Ammoniter und Asdoditer, also das sind die modernen Araber um uns herum, also das, die Völker, die Araber um uns herum, und hörten, dass die Ausbesserung an den Mauern Jerusalem Fortschritte machte, weil die Brechen sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Wie steht das hier? Genau, hier steht es noch deutlicher. Als sie alle hörten, dass sie die Mauer bauten, nicht, da steht nicht, weil die Juden so böse waren, weil sie ihnen was getan haben wegen der jüdischen Politik. Sie hörten, dass die Mauern gebaut wurden, also die wiederhergestellt wurden. Was stört den Teufel? Die Wiederherstellung Israels. Weil der Teufel wusste, dass die Propheten, die Gott geschickt hat, die haben vorausgesagt, dass der Messias der Juden, der Erlöser der Welt, wird vom jüdischen Volk kommen, in der jüdischen Stadt Bethlehem geboren werden. Und was sieht er plötzlich? Jerusalem, Bethlehem, all die Städte werden wieder aufgebaut, wiederhergestellt, die Mauer wurden gebaut. Und das hat den Nachbarvölkern gestört. Deswegen wurden sie zornig. Und deswegen haben sie versucht, das zu verhindern. Gott sei Dank haben sie es nicht geschafft. Der Teufel hat es nicht geschafft. Aber heute versucht er mit derselben Taktik, das zweite Kommen Jesu zu verhindern. Indem er versucht, die Wiederherstellung Israels zu zerstören. Und wird es nicht schaffen. Ihr seht, wir finden alles in der Bibel wieder. Es steht alles in der Bibel geschrieben. Wenn die Christen wieder mehr in der Bibel lesen würden, dann würden sie, oder besonders auch in den Propheten, dann hätten wir viel mehr Christen an der Seite Israels. Da brauchst du kein Theologe zu sein, da brauchst du keine und nicht unbedingt die Bibelschule zu besuchen, ist natürlich auch gut, aber das steht klipp und klar alles in den Propheten, in 5 Büchern Mose. Und ich kann nicht genug ermutigen, erneut das Alte Testament als Wort Gottes zu entdecken. Das Alte Testament ist genauso relevant und aktuell wie das Neue Testament. Es gäbe kein Altes ohne das Neue Testament. Es gäbe kein Neues ohne das Alte Testament. Das Alte Testament
ist nicht alt, das heißt nur so. Das ist topaktuell. Aber ich habe so den Eindruck, wenn ich hier so rumreise und predige in den Gemeinden, wird das Neue Testament mehr betont. Das Alte Testament wird weniger ausgelesen. Es ist irgendwie so im Hinterköpfchen, schwört da so der Gedanke, ja, das ist ja alt, oder ja, das sind alles schöne Geschichten für Sonntagsschule, für die Kinder zum Schlafen gehen, David und Goliath und Jonah und so weiter, ist ja schön, Fisch, Wal. Ja, aber gebrauchst du diese Geschichten für deinen Alltag? Da sind solche Schätze drinnen. Und dann die vielen Gesetze in den fünf Büchern Mose, das ist ja nicht mehr relevant für mich, ich bin ja frei vom Gesetz. Ja, das bin ich auch. Trotzdem hat Gott uns beides gegeben, das ist sein Wort Gottes. Er hat sich ja was dabei gedacht. Er möchte, dass du auch das gebrauchst. Dass die ersten Christen hatten gar kein Neues Testament. Ja, was haben die gemacht? Das Alte Testament hat gereicht. Das heißt nicht, dass du jetzt gesetzlich werden musst oder die mosaischen Gesetze halten musst. Nein, das nicht. Aber du solltest dich wenigstens etwas auskennen. Weißt du warum? Ich gebe euch nur ein Beispiel. Eines Tages, nachdem die Nationen gegen Israel ziehen werden, Zacharia sagt ja auch, dass Jerusalem zum Laststein der Völker werden wird. Oder Gott wird es zulassen. Gott wird Jerusalem zum Laststein der Völker machen. Und daran wird er erkennen, wer für und wer gegen ist. Und dann werden erst die Nachbarvölker um Jerusalem, Israel angreifen, was wir momentan schon erleben. Und wenn die es nicht schaffen, Israel zu vernichten, dann werden die Nationen ihre Armeen schicken, um Israel zu vernichten. So sieht es aus. Und was habe ich eben, warum habe ich das eben erwähnt?
Dass wir uns auskennen sollen.
Ja, und das ist wichtig, dass ihr darüber Bescheid wisst. Dass ihr wisst, dass eines Tages werden die Nationen, also und wir, der Tag ist sehr nah, es dauert nicht mehr lange. Die haben schon angefangen um uns drumherum und die werden auch, dann wird die ganze Nation wird gegen Israel ziehen. Und Gott wird einmal die Nationen richten, je nachdem, wie sie sich gegenüber Israel verhalten haben. Das könnt ihr in Joel 3 nachlesen. Deswegen, und ja, zurück zu Zacharia. Warum ihr solltet erkennen, warum das so wichtig ist, das Alte Testament auch für euch relevant ist, weil der Prophet Zacharia, nachdem sie dann nach Israel, Jerusalem gekommen sind, die Nationen, und gegen Israel Krieg gemacht haben und nicht geschafft haben und verloren haben, die dann übrig geblieben sind, die von den Nationen, die werden jährlich nach Jerusalem kommen, jedes Jahr, um mit dem jüdischen Volk das Laubhüttenfest zu feiern. So sieht die Zukunft aus. Ja, ihr werdet nochmal mit uns das Laubhüttenfest feiern. Ja. Tja, aber jetzt frage ich euch mal, wie feiert man so ein Fest? Huch, wie baut man so eine Hütte? Ja, mein Sohn und ich, wir bauen die Hütte in 10 Minuten auf, weil wir machen das jedes Jahr. Und wenn du aber das Alte Testament nicht kennst, und nicht gelesen hast, wie man so eine Hütte baut, warum man das baut, was das für eine Bedeutung hat, dann stehst du da in Jerusalem, Hilfe, was mache ich denn jetzt? Schnell, YouTube, gucken wir. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass du dich auskennst, ja, auch im Alten Testament, auch wenn du die Hütte nicht hier bauen musst, aber damit du weißt, wovon geredet ist. Das ist wichtig, das gehört zusammen. Das eine bestätigt das andere. Paulus hat in Kolosser 2, Vers 16 und 17 Folgendes gesagt. Dass alle biblischen Festtage, alle die Gottesfeste, die wir in 3. Mose 23 reihenfolgemäßig nachlesen können, die göttlichen Feste, sind nur ein Schatten der Dinge, die kommen werden. Das Wesentliche aber ist Jesus Christus. Was wir Juden all die Jahre gefeiert haben, ist nur ein Schatten, ist nur eine Vorbereitung auf Jesus. Versteht ihr, wenn wir messianische Juden heute, wenn wir als Juden und an Jesus glauben, die jüdischen Feste feiern,
dann hat das eine viel tiefere Bedeutung, weil es hat sich erfüllt. Für die Juden, die das feiern, ist es momentan nur noch ein Schatten. Es ist ein schönes Fest und die freuen sich, alles schön und gut. Aber es ist nur ein Schatten, nur ein Hinweis auf Jesus. Wir haben schon die Erfüllung erkannt. Amen. Ich gebe euch nur ein Beispiel, das Passafest. Okay, das Passafest, was feiert das jüdische Volk? Die feiern den Auszug aus Ägypten, befreit von der Sklaverei. Wie wurden sie befreit? Weil Blut von einem unbefleckten Lamm an ihren Türpfosten war. Das befreite sie aus der Sklaverei in Ägypten. Ägypten war immer ein Bild für die Welt. Sklaverei. Wir waren, bevor wir Jesus kennenlernten, waren wir versklavt zu den Sünden dieser Welt. Was hat uns aus den Sünden, aus Sklaverei der Sünden dieser Welt befreit? Das Blut Jesu, eines unbefleckten Lammes, ein Jesus, der nicht gesündigt hat, Kreuz, der für uns geopfert wurde. Das heißt, was die Juden alles gefeiert, das war nur ein Hinweis, damit sie das Konzept einmal, das Prinzip oder Konzept verstehen, dass sie einmal von den Sünden dieser Welt befreit werden können, weil ein unbeflecktes Lamm für sie geschlachtet wurde. Das war nur ein Schatten für sie und ist momentan noch ein Schatten für sie. Aber die wir das schon erkannt haben, Jesus schon erkannt haben, wir verstehen, für uns ist es schon das Wesentliche, Jesus Christus, so wie Paulus sagt. Und so könnte ich eins nach dem anderen diese Bibelstellen, also diese biblischen Festtage erklären, wie sie sich durch Jesus erfüllt haben. Die eine Gruppe hat sich erfüllt, die andere wird sich mit dem zweiten Kommen erfüllen. Das ist ganz spannend. Mal gucken, wenn ich nachher bei der zweiten Session noch Zeit dafür habe, dann werde ich das ein bisschen ausführlich erklären, weil es ist so spannend und so ermutigend, das bestätigt, dass auf einmal verstehst du, Mensch, was ist das für ein aktuelles Buch? Dass die Welt versucht, uns klarzumachen, dass es ein primitives Buch ist, altmodisch. Ach, du glaubst da noch an die Bibel? Du hältst dich nach der Bibel? Wir leben im 21. Jahrhundert, hallo. Die Tageszeitung von heute, die ist morgen Old News. Was hier drin steht, das geschieht heute in Israel, das geschieht morgen in Israel und in Zukunft. Das soll und muss unser Wegweiser sein. Und ich wünschte, wir lesen mehr, viel mehr, nicht nur ein bisschen mehr, viel mehr in der Bibel, als in den Smartphones und in den Medien und was wir uns, wo wir uns alle diese, wir bekommen ja überall Informationen rein heute. Unser armes Gehirn müsste ständig Informationen bearbeiten. Und da müssen wir ganz, ganz gut aufpassen. Was für mich unverständlich ist, aber leider wahr ist, dass unter den Christen, ja, unter vielen freien Gemeinden, dass sie auch mit den Palästinensern und somit mit den Feinden Israels rum sympathisieren. Gemeinden, die mich früher eingeladen haben als Israel-Sprecher, manche von ihnen, einige, sagen mir heute ein ganz klares Nein mit der Begründung, ich zitiere, wir können Israels Genozid in Gaza nicht unterstützen. Das sind Gemeinden hier in Deutschland. Dieses Volk, welches nur 5 Stunden Flug von hier entfernt liegt, kämpft heute wortwörtlich um seine Existenz. Und dieses Volk ist Gottes Volk. Und es ist dasselbe Volk, das man hier auf diesem Boden vor weniger als 100 Jahren versuchte zu vernichten. Wenn Gott dieses Volk auserwählt hat und dieses Volk liebt, wie kann jemand als Christ nicht das lieben, was Gott liebt? Wenn du den Heiligen Geist hast, wie kannst du dann das hassen oder dagegen das sein, was Gott liebt? Verstehe ich nicht. Das kann ich, versuch es mir zu erklären. Ich krieg es nicht in mein kleines Köpfchen rein. Passt nicht zusammen. Wenn du den Geist Gottes hast, dann musst du das lieben, was Gott liebt. Und Gott liebt nun mal sein Volk. Ob es uns passt oder nicht, ob sie uns schmecken oder nicht. Und eins möchte ich ganz klar sagen, das ist vielleicht die wichtigste Botschaft für dich heute. Deine Liebe zu Israel und dein Beistehen zu Israel darf nicht abhängig sein von dem Verhalten der Israelis oder von der israelischen Politik. Das ist total was ganz anderes. Wisst ihr, ich mache diesen Dienst schon über 20 Jahre. Ich habe schon über 4000 Vorträge gehalten, weltweit. Jeden Monat eine Woche. Ich bin schon zweimal bis zum Mond gefahren, kilometerweise gefahren und wieder zurück. So viele Kilometer habe ich schon hier in den letzten 25 Vortragsjahren gemacht. Wenn du die Kilometer ausrechnest, wie ich auf deutschen Straßen und europäischen Straßen gefahren bin. Nicht mitgerechnet die Flüge, die Kilometer der Flüge, nur Straßen. Glaub mir, nach einer gewissen Zeit wirst du mürbe, wirst du müde. Hast du auch keine. Immer noch wieder ein neues Hotel und wieder Flughafen und wieder ein Connection. Dann sitzt du da in der Halle und Hotel, dann sitzt du am Frühstück. Immer fremde Leute und dann weiter. Und okay, da kann man sich dran gewöhnen. Man kann die Hotels ein bisschen upgraden und dann wird es ein bisschen gemütlicher. Aber dann wirst du ständig auch noch angefeuert von Leuten, ausgeschimpft und die gegen deine Botschaft sind oder Gottes Botschaft sind, die nicht für Israel sind. Und dann, wie kann der Herr Schneider das sowas machen und so weiter. Und nachdem ich im Gewissen manchmal in Kirchen gesprochen habe, stand in der Zeitung, in der lokalen Zeitung, hier ein christlicher Zionist. Er wagt es zu sagen, dass er nach der Bibel lebt und dass Gott noch das alles tun wird, was in der Bibel steht. Ich wurde angeklagt von verschiedenen Leuten, die mir einfach schaden wollten und so weiter. Und dann fehlt mir, davon lebe ich ja auch nicht, also deswegen fehlt mir auch eine Woche Arbeit noch. Und alles zusammen dachte ich, Mensch, warum brauche ich das? Irgendwie habe ich dann mal so ausgerechnet, damals 4000 Vorträge und schon 20 Jahre waren das ja damals. Und ich versuchte Gott zu erklären, dass das jetzt eine schöne runde Zahl ist, 4000, 20 Jahre, jetzt kannst du mir doch einen anderen Dienst geben. Und kein Scherz, also ich gehe ab und zu mal in die Wüste für ein paar Tage, nehme kein Handy mit, kein Laptop mit, nur die Bibel. Und in der Wüste kannst du so toll Gottes Stimme hören. Deswegen hat Gott auch die Propheten und auch Jesus erstmal in die Wüste geschickt. Und ich ging dann auch, also wenn die Wüste, wenn alles still, man denkt, die Wüste ist so stille, aber wenn alles drumherum wegbleibt, keine Geräusche, keiner redet dir dazwischen. Sorry, keine Frauen, keine Kinder, nimmst keinen mit, alle, nur du mit Gott. Gott redet weiter in gleichen Volumenhöhe zu dir, aber du hörst ihn schreien, wenn alle anderen Geräusche wegbleiben. Und deswegen ist es sehr, sehr, also kann ich wirklich empfehlen, das nicht umsonst hat Gott die Propheten vorher in die Wüste geschickt. Und da ging ich dann auch einmal hin und das war vor ein paar Jahren, da wollte ich Gott erklären, dass es doch jetzt genug ist. Dass ich doch meinen Dienst jetzt irgendwie, oder gib mir was anderes, eine andere Berufung. Und als ich dort ankam, habe ich in die Wüste gesetzt. Und habe so überlegt, was soll ich denn mal anfangen zu lesen in der Bibel? Oh, ja, es gibt so viele Geschichten. 3 Tage habe ich mir vorgenommen, in der Wüste zu bleiben. Und war ganz alleine in der Sinai-Wüste. Damals war also ich in Ägypten, ich musste über die Grenze. Damals konnte man das noch, heute ist es nicht mehr so sympathisch dort. Und ja, als ich da so saß, plötzlich kam ein Kamel angeritten mit einem Beduinen. So richtig mit dem Gewand. So richtig wie in den Bilderbüchern. Wie beim Auszug aus Ägypten. Und ich dachte sofort an Auszug aus Ägypten. Okay, Gott, hast du mit mir gesprochen? Kapiert? Ich lese den Auszug aus Ägypten. Den kenne ich zwar, weil in jedem Feiertag in Israel wird der Auszug aus Ägypten erwähnt. Und besonders im Passafest, da lesen wir den Auszug aus Ägypten von allen Seiten. Und trotzdem habe ich auf Gott gehört und gelesen. Und da ist mir ein Bibelvers aufgefallen. Und zwar in 2. Mose 12, Vers 38, da steht, als das Volk Israel ausgezogen ist, ist auch viel Mischvolk mit ihnen ausgezogen. Okay, das wusste ich, dass da ein paar Verrückte mitgezogen sind. Ja, warum Verrückte? Warum macht sich ein freier Ägypter, einer nicht aus dem Volk Israel, von den Sklaven, auf den Weg und entschließt sich zusammen mit den Sklaven in die Wüste zu ziehen. Macht doch keinen Sinn.
Da muss noch viel mehr dran sein als nur eine verrückte Idee oder ein Abenteuer.
Und ich wusste, dass er im Mischvolk mitgegangen ist, aber ich wusste nicht, dass es viele waren. Und als ich merkte, Mensch, es sind viele, habe ich Gott gefragt, ja, warum sind da so viele? Was war der Auslöser? Warum sind so viele Nicht-Israeliten mit dem Volk Gottes, mit Israel in die Wüste gezogen? Dann habe ich nochmal die Plagen von vorne, die stehen nämlich in dem Kapitel davor, habe ich nochmal gelesen und dann ist mir noch was aufgefallen, dass die Plagen gegen Israel, die 10 Plagen in Ägypten, waren keine Strafe Gottes für die Ägypter, weil sie sie nicht ziehen ließen, sondern dass damit wollte Gott die Ägypter wachrütteln. Das war keine Strafe. Er wollte damit etwas erreichen. Warum? Weil nach der 3. Plage hat Pharao gesagt, ihr könnt gehen. Hey, alle wären happy. Alle wären happy. Schon nach der 3. Plage. Warum mussten dann noch 7 kommen? Weil bei jeder Plage kamen noch welche in dieses Mischvolk hinein, die sich entschlossen haben, mit dem Volk Israel in die Wüste zu ziehen. Und bei der 3. Plage war es in Gottes Auge noch nicht genug. Er wollte noch mehr. Er wollte, dass sie sich noch mehr dafür entscheiden, mit dem Volk Israel zu ziehen. Und deswegen was hat Gott gemacht? In der Nacht hat er das Herz vom Pharao verstockt. So, dass er am nächsten Morgen gesagt hat, nee, ihr dürft nicht ziehen. Noch eine Plage. Und bei jeder Plage kam er noch mehr hinzu, zu diesem Mischvolk. Jetzt stellt euch mal vor, ein Ägypter, der diese Plagen beobachtet. Die einen haben das so beurteilt, die anderen haben das so. Zweierlei konnte man das beurteilen. Die einen Ägypter, zum Beispiel bei der Plage der Finsternis, okay, das scheint so eine harmlose Plage gewesen zu sein. Da war eben 3 Tage mal dunkel, okay, dann haben wir mal ausgeschlafen, kein Problem. Nee, das war nicht so gemütlich. Wenn die Bibel sagt, dass sie 3 Tage, es war so finster, dass sie nicht aufstehen konnten von ihren Betten. Alles, was sie sehen konnten, die Ägypter, konnten gerade von ihren Betten rausschauen und auf dem Hügel, dort war das Land Goshen, da lebten die Israeliten auf dem Hügel, die konnten sehen, Mensch, bei den Israeliten, da brennt das Licht. Hey, die lesen ihre Comics mit Licht in der Nacht. Ich bin mit Comics aufgewachsen. Und da konntest du als, die einen Ägypter haben gesagt, Mensch, guck mal diese Juden, diese Israelis, immer kommen die um die Runde. Wir hocken hier im Dunkeln und die genießen das Leben, da ist Tag, wir essen Suppen mit Frösche, die essen Suppen ohne Frösche. Ja, wie man heute auch rumstenkert gegen die Juden, guck mal, die schaffen es immer um die Runde, immer sind das die Geschäftsleute und besitzen die Banken und so weiter. Diese Juden, immer kommen sie irgendwie davon. Genau wie heute. Und das hat damals wie auch heute den Hass gegen dieses Volk nur noch mehr geschürt. Das waren die einen Ägypter. Die anderen Ägypter, die haben das anders beobachtet. Die haben gesagt, Mensch, da ist Licht, da brennt Licht bei denen. Bei uns ist dunkel. Da liegt ein Segen auf diesem Volk. Ich will auch was abhaben von diesem Segen. Was muss ich machen? Was muss ich tun? Die haben erkannt, dass Gott mit diesem Volk ist. Und haben aus der Erkenntnis, dass der Gott Israels der wahre Gott ist und nicht ihr Pharao, haben sie sich entschlossen, dem Volk Israel anzuschließen. Und wenn dieser wahre Gott verheißen hat, ich werde euch in das gelobte Land bringen, dann haben sie das geglaubt und sind dem gefolgt. Wenn Gott das verheißen hat und er der wahre Gott ist, dann wird er das auch tun. Und aufgrund dieser Erkenntnis hat sich dieses Mischvolk dem Volk Sklaven angeschlossen und war bereit, mit ihnen in die Wüste zu gehen. Und das alles habe ich euch erklärt, damit ihr versteht, dass sie sich nicht entschlossen haben, mit dem Volk Israel zu ziehen, weil die Israeliten so tolle Typen waren oder alles richtig gemacht haben. Nein, weil sie haben etwas erkannt, was die anderen nicht erkannt haben. Und sie haben das geglaubt, was Gott verheißen hat. Und wenn du glaubst, dass der Gott Israels seine Verheißungen für sein Volk Israel, das moderne Volk Israel, durchführen wird bis zum Ende, wie auch, dass die Israeliten beim Auszug aus Ägypten die 40 Jahre bis ins gelobte Land, auch wenn die Israeliten auf dem Weg goldene Kälber angebetet haben, auch wenn sie murrten, auch wenn sie sich nach den Wassermelonen in Ägypten sehnten, und sie haben goldene Kälber angebetet, auch wenn das Volk Gott nicht treu blieb, Gott blieb seinen Verheißungen und seinem Bund mit diesem Volk treu. Und das, wenn du das verstanden hast, wenn du aus dieser Erkenntnis Israel lieb hast und an der Seite Israels stehst, und nicht, weil die Israelis alles richtig machen und tolle Typen sind. Sind wir zwar, aber nicht deswegen. Nein, aber das ist wichtig, dass du das verstehst. Weil sehr viele denken, wenn Israel einen Fehler macht, wenn die Politik und wenn die das oder das Nebenschießen oder Fallschießen oder nicht, oder laut der Medien wieder nicht richtig handelt, dann bin ich berechtigt, gegen Israel zu sein. Ich spreche zu Christen, ich spreche nicht zu den Leuten auf der Welt. Sehr viele Christen, wie die, die mir abgesagt haben, weil Israel einen Genozid in Gaza macht. Das kann nur passieren, wenn deine Liebe für Israel nicht aus der richtigen Motivation, aus dem richtigen Grund kommt. Und deswegen, das ist so wichtig, dass du das als Christ erkennst. Deine Liebe zu Israel darf nicht abhängig sein von dem Verhalten der Israelis, von der Politik der Israelis. Das ist wichtig, dass ihr das versteht. Ich bin am Überlegen, wie weit ich noch machen soll. Soll ich ein paar Zeit für Fragen machen? Ich habe nachher noch viel Thema, aber ich mache mal ein bisschen weiter. Wir sollen 5 Uhr enden, ne? Ist bis nach mir bis 5 Uhr noch was dran? Gut. Wisst ihr? Keine Sorge. Ich hoffe, ihr bleibt nachher alle für den zweiten. Es geht noch weiter. Nachher, das wird immer spannender. Also bitte, also wehe, jemand geht ja nach Hause. Nee, ich bin extra von Jerusalem, von Israel gekommen, nicht von Jerusalem, von Tel Aviv gekommen. Dann könnt ihr auch bleiben. Ja. Ja, eins will ich euch aber doch noch hier kurz sagen, was wir so in Israel machen. Ich habe ja gesagt, Shelly und ich, wir sind unterwegs, eine Woche im Monat, halten Vorträge über Israel. Das ist unsere göttliche Berufung. Das machen wir. Weil dazu hat Gott uns berufen. Das machen wir mit voller Kraft. Ich muss euch noch zu Ende erzählen, die Geschichte mit der Wüste. Ja, das vergesse ich immer, weil ich dann so in ein anderes Thema gehe. Ja, weil diesmal habe ich es nicht vergessen. Ja, und dann hat Gott mich, dann habe ich den Auszug aus Ägypten gelesen, dann habe ich erkannt, dass eigentlich jede Plage das Wachrütteln war für die Ägypter, damit sie sich noch mehr hinzufügen zu diesem Mischvolk und mitziehen. Und plötzlich wurde mir klar, und Gott hat mir das ganz klar dargestellt mit diesem Bild, mit dieser Geschichte, dass es das eigentlich, was Gott auch heute mit uns oder mit euch macht. Er gebraucht uns, Shelley und mich, das ist unsere Berufung, euch wach zu rütteln, die Christen wach zu rütteln, damit ihr euch in das heutige, und Gott hat mir ganz klar gesagt, ich will dieses Mischvolk heute wieder füllen. Die Christen, die sich entscheiden, mit dem Volk Israel zu ziehen. Und ich weiß, ich bin dann nach Hause gegangen, wurde so motiviert von Gott. Ich konnte es nicht abwarten, die nächste Vortragsreise zu planen. Es brannte in mir, das zu verbreiten, das zu predigen. Und ich wollte unbedingt auf die Bühne, um das zu erzählen und weiter Leute, Christen für Israel zu gewinnen. Und habe dabei ganz vergessen, Gott zu bitten, mich von dieser Berufung zu befreien. So macht Gott das, so macht man. Er hat mich so heftig motiviert. Danke. Er hat mich so heftig motiviert, dass ich gar nicht mehr danach fragte. Das war gigantisch, war echt gigantisch. Ich kam zurück und bin dann sofort los und mache das natürlich heute mit aller Kraft und lass die Leute mich anklagen, lass sie schimpfen, lass sie meckern, alles gut. Aber ich weiß auch für euch, wenn ihr euch an die Seite Israels stellt, das ist auch nicht mehr populär heute. Ja, erzähl mal jemand, dass du nach Israel reist. Ach, ein bisschen lebensmüde. Sag mal was Positives über Israel auf deiner Arbeitsstelle. Ja, schenk mal jemanden einen Wein aus Israel. Was, du unterstützt noch die Israelis? Den Wein von Golanhöhen? Du unterstützt die Eroberung von Golan? Was ich mir alles schon anhören musste. Und die Leute, ja, aber trotzdem, wisst ihr, es ist so wichtig, dass ihr hier in Deutschland eure Aufgabe tut und mal auf den Tisch klopft. Die Leute sollten auch mal was anderes hören. Es ist leicht, mitzutanzen und mitzumeckern oder zu schweigen. Aber mal gegen den Strom schwimmen. Macht mal Aufruhr, dann sollen die sich mal aufregen in der Arbeitsstelle. Was kann schon passieren? Dann sagt er, nein, ich habe da aber was anderes gehört. Ich habe da was anderes gelesen. Ich lese die Bibel und da steht was anderes. Ja, muss man, ihr müsst es. Ich will euch ermutigen, auch die Ägypter, als Mischvolk mit dem Volk Israel zu ziehen, glaubt mir, die auch, die als die ihre Kamele am Vorabend vollgepackt haben, für den Auszug aus Ägypten, da haben die Nachbarn auch gefragt, na, wo geht's hin? In Urlaub? Nach Teneriffa, wohin? Nö, wir ziehen mit den Sklaven in die Wüste. Könnt ihr euch noch mal vorstellen, was die sich kaputt gelacht haben? Ja, aber das ist genau dasselbe, es hat sich nichts verändert. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, sagt Gott, sagt die Bibel. Und das ist wortwörtlich so, es hat sich nichts verändert. Und deswegen, wir müssen zusammenhalten. Wir gehören zusammen. Ist ja noch ein Punkt, dann mache ich Schluss. Wir haben in Jerusalem im Garten Gethsemane 8 Ölbäume aus der Zeit Jesu. Die sind ungefähr 2000 Jahre alt. Die Stämme, die sind 2 Meter, 2,5 Meter breit. Googelt das mal im Internet, Ölbäume im Garten Gethsemane, macht mal ein Bild auf und zoomt da mal rein in die Stämme, dann könnt ihr sehen, dass diese alten, krustigen Stämme, die haben alle glatte Zweige rausgucken. Das sind hineingepfropfte Zweige. Diese Ölbäume haben 2000 Jahre überlebt, weil die Mönche drumherum haben ständig wilde junge Zweige hineingepfropft. Wie Paulus gesagt hat in Römer 11, die Juden sind die Wurzel, die Christen aus den Nationen sind die Zweige, die hineingepfropft wurden. Und diese Zweige, die hineingepfropft wurden, haben dafür gesorgt, dass der Saft da ständig weiterläuft und die Wurzel nicht ausstirbt. Natürlich haben sie auch den Saft Wasser von der Wurzel bekommen. Die einen konnten ohne die anderen nicht. Also die Äste würden nicht aushalten ohne die Wurzel und die Wurzel würde aussterben, wenn die Zweige nicht dafür gesorgt hätten, dass das ständig Action weiterläuft hat. Und so hat Paulus sich ganz bewusst dieses Bild ausgesucht mit dem Ölbaum, weil die Leute damals waren botanisch noch ein bisschen besser drauf, die wussten sofort Bescheid. Ja, heute sitzen sie alle vor dem Computer, aber damals haben die noch, haben noch Bäume, Oliven gepflückt. Damals wussten die ganz Bescheid, wenn man Zweige hineinpfropft in einen Baum, der belebt den Baum. Der sorgt dafür, dass da wieder Leben reinkommt. Und Paulus wollte damit den Christen sagen, ihr habt eine Aufgabe, das jüdische Volk am Leben zu erhalten. Und das ist eure Aufgabe. Wie ihr das machen könnt, werde ich nachher weiter sagen, aber ihr müsst wissen, dass wir zusammengehören. Gott hat uns als jüdisches Volk auserwählt, als Werkzeug, damit du heute hier sitzt. Ohne das Werkzeug Israel, jüdische Volk, würdest du hier nicht sitzen. Und das heißt, er hat uns gebraucht. als Werkzeug. Und jetzt, wo du auserwählt wurdest von Gott als Werkzeug, möchte Gott dich auch gebrauchen. Lass dich gebrauchen. Und wir gehören zusammen. Das war nicht Plan B von Gott, dass das jüdische Volk, dass er seinen Messias zu den Juden schickt und sie nehmen, was habe ich denn jetzt gemacht? Die haben ihn gar nicht angenommen, Hilfe. Okay, dann schicke ich ihn zu den Heiden. War nicht Plan B, nein, das war ganz absichtlich so. Gott hat seinem Volk eine Decke vor die Augen gehängt, damit das Evangelium erstmals zu euch kommt. Wenn wir nicht blind wären für Jesus damals, vor 2000 Jahren, und hätten Jesus als unseren Messias erkannt, dann wäre er nicht hier hingekommen, dann hätten wir ihn für uns behalten. Und für euch wäre er nur ein hoher Rabbiner für das jüdische Volk, uninteressant für euch. Es musste so geschehen. Wir mussten eine Decke vor die Augen bekommen, sodass wir ihn wortwörtlich rausstoßen aus Israel. Und nur so konnte das Evangelium sich in die ganze Welt verbreiten. Das musste so geschehen. Und das war nicht Plan B. Im zweiten Kapitel der Bibel steht das schon. Ein Bild dafür. Und zwar Adam und Eva. Gott hat Adam in einen tiefen Schlaf versetzen müssen, bis Eva fertig gemacht wurde. Und hat Eva keine Minute vorher aufgeweckt, hat Adam keine Minute vorher aufgeweckt, bevor Eva nicht fertig war. Und so musste auch das jüdische Volk, muss blind sein für Jesus, bis, wie Paulus sagt in Römer 11, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Das heißt nicht, dass alle Heiden einmal an Jesus glauben werden, aber es gibt ein gewisses Maß, Gott weiß, wie viele es sind. Und wenn der Letzte hineingekommen ist, unter den Heiden, dann wird er dem jüdischen Volk die Decke wegnehmen und dann werden sie auf ihn schauen, den sie durchbohrt haben. Das ist der Moment, wo Josef seine Maske abgenommen hat. Amen. Und das ist der Moment, wo Gott, nachdem er Eva fertig gemacht hat, Adam wieder aufgeweckt hat. Und wisst ihr, was dann geschah? Dann kam Adam und Eva, liefen sich entgegen und erkannten und sagten, hey, das ist ja Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Hey, wir gehören zusammen. Und so wie das jüdische Volk und die Gemeinde Jesu zusammengehören, dieses Bild kommen wieder zusammen. Und das hat begonnen seit der Staatsgründung Israels, dass Juden und Christen langsam wieder entdecken, dass sie eigentlich zusammengehören. Was der Teufel versucht hat und auch geschafft hat, Juden und Christen auseinander zu verfeinden, die beiden, dass sie sich hassen und die einen fühlen sich berechtigt, die Juden töten, verbrennen, verfolgen, weil sie ihren Heiland gekreuzigt haben. 2000 Jahre lang hat der Teufel es geschafft, Feindschaft zwischen Juden und Christen zu machen. Das seit der Staatsgründung Israels hat sich alles wieder verändert. Immer mehr und mehr Christen erkennen ihre Wurzeln im jüdischen Volk, im Judentum. Und immer mehr Juden erkennen, dass dieser Jesus, worüber sie dachten, dass er kam, um sie zu verfolgen und sie zu töten, weil sie 2000 Jahre immer nur seitens Christen oder seitens Menschen, die sich Christen nannten, verfolgt und getötet wurden, warum sollen sie auch positiv über Jesus denken? Aber immer mehr und mehr, wenn sie Christen wie euch kennenlernen, die sie lieb haben, die ihnen was Gutes tun, dann können sie es auch für möglich halten, dass dieser Jesus kein Verfolger ist, sondern ihr Erlöser ist. Und das wird immer mehr von beiden Seiten, so wie Adam und Eva sich entgegenliefen und erkannten, dass sie eigentlich zusammengehören. Und darum geht es, wenn wir heute die ganze Sache mit dem Volk Israel und mit der Gemeinde Jesu betrachten. Wir gehören zusammen. Amen. Deswegen müssen wir zusammenhalten. Und wenn das jüdische Volk die Wurzel ist und die nur ausgehalten hat, weil die Zweige hineingepfropft wurden oder die Zweige dafür gesorgt haben, dass die Wurzel nicht ausstirbt, gehören wir zusammen, wir sind ein Baum. In Gottes Augen werden wir als ein Ölbaum betrachtet und als ein, oder genauer gesagt, sein auserwähltes Volk. Es gibt das physische auserwählte Volk und es gibt das geistliche auserwählte Volk. Das seid ihr. Wir gehören zusammen. Und wie ihr ganz praktisch auch eure Aufgabe als Werkzeug noch ausüben könnt und sollt, laut der Bibel, das bei der nächsten Session. Ganz spannend. Bleibt dabei. Gottes Segen. Wir machen, nee, ist keine Reklame, ist heilige Reklame. Heilige Reklame heißt, auch unser geschäftliche Sache ist eine Berufung. Wir bauen Häuser in Israel. Wir bereiten Israel für die Wiederherstellung, wir wiederherstellen Israel und bauen Wohnungen für die vielen Neueinwanderer, die nach Israel kommen. Und es wurde schon am Anfang gesagt, es kam schon über 20 jetzt seit der letzten Zeit und Israel plant mit 100.000, 200.000 in der baldigen Zukunft wegen dem steigenden Antisemitismus. Und deswegen bauen wir sehr viele Häuser und wir haben eine Firma, die solche Häuser baut. Und deswegen, und das ist nicht nur Money, Money, Money machen, sondern hier geht es um Prophetie. Hier geht es um Prophetie und der Prophet Jesaja hat vorausgesagt, dass einmal Fremde Israels Mauern bauen werden. Jesaja 60, Vers 10, Fremde werden Israels Mauern bauen. Und das während der Wiederherstellung Israels. Keine Sorge, ich werde euch nicht mit Juden nach Israel schleppen, dass ihr uns die Steine schleppt. Aber das ist in Form von Investition, Darlehen. Wir haben eine Firma, und zwar wir haben sehr viele gute Projekte laufen und wir brauchen nur ein Darlehen für 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, dann kriegst du es wieder zurück mit toller Rendite, aber das gibt den Startschuss für das nächste Projekt. Du ermöglichst damit, uns noch ein Projekt zu machen, weil wir brauchen nur 20% Eigenkapital, die Bank gibt uns 80% sofort, weil der Staat steht dahinter und so können wir weitere Wohnungen bauen für die neuen Wanderer und bei der Wiederherstellung Israels mitmachen. Und wenn du mal so zu Hause mal so 50.000, 100.000, 200.000 rumliegen hast, ja, oder auf der Bank und nur so mickrige Rendite bekommst, dann kannst du sagen, okay, dann holst du das mal raus und da kannst du bei uns zwischen 7% und 10% bekommen. Und nicht nur einen finanziellen Profit und Segen bekommen, sondern auch einen geistlichen, weil du nimmst teil an Gottes Verheißungen, an Gottes Prophezeiungen und du segnest Israel. Und Gott hat gesagt, wer Israel segnet, den werde ich auch segnen. Und da ist nicht nur ein geistlicher Segen, auch ein finanzieller Segen. Es ist eine Win-Win-Situation für alle. Und du wirst ein Teil, du bereitest Wohnungen für die Neueinwanderer vor. Und du erfüllst, was die Bibel sagt, Fremde werden Israels Mauern bauen. Also wirklich, es geht uns hier nicht nur um, wir haben genug Investoren in Israel. Großinvestoren, die Millionen finanzieren. Aber ich habe das hier einfach nicht entschlossen, hier das anzubieten, weil ich sehe das als ein Vorrecht, hier als ein deutscher Christ da mitzumachen und da etwas mit zu wissen. Ich habe bei der Wiederherstellung Israels teilgenommen. Und habt davon profitiert. Super Sache. Nehmt euch dieses Prospekt mit oder lest es jetzt hier in der Pause durch. Könnt ihr mich nachher noch ein paar Fragen stellen. Und wir haben auch solche Karten draußen liegen. Wenn du unseren Rundbrief noch nicht erhältst, dann solltest du hier auch diese Karte ausfüllen. Bitte Druckschrift schreiben, E-Mail, weil wir haben dann, Shelley hat ein Problem, eure schnelle Schrift zu identifizieren. Bitte. Der ist kostenlos, der kommt ein, zweimal im Monat, ist kostenlos. Da geht es, keine Sorge, das sind nicht wieder Nachrichten, da gibt es genügend andere Quellen mit guten Nachrichten über Israel. Hier geht es einfach um die, wie können wir Israels, wie die Geschehen in Israel und im Nahen Osten biblisch, prophetisch betrachtet. Dort versuche ich das immer biblisch, prophetisch darzustellen, auf welcher Seite wir uns in der Bibel befinden, laut den Verheißungen. Und so weißt du immer, wo wir dran sind. Und wenn dich das interessiert, und ich hoffe ja, dann solltest du das ausfüllen und dann uns geben, dann bekommst du diesen Newsletter kostenlos. Und jetzt noch eine letzte Sache. Ich habe gemerkt, wie intensiv ihr für Israel hier steht. Hat mich sehr ermutigt. dann wage ich es auch euch in unsere exklusiven Insider-Club-Familie einzuladen. Das sind die, das ist so wie die VIP-Israel-Freunde. Okay, die VIP-Israel-Freunde, die echten, die ernsthaften, die Hardcore-Israel-Freunde, die nicht nur immer nur, ja, Israel, alles schön und gut, Israel-Fähnchen, die auch was tun, die auch für Israel beten. Und dafür haben wir einen Insider-Club-Familie gegründet. Die werden natürlich noch, die bekommen noch Bonusse, die bekommen noch extra Newsletter oder Rundbriefe, die die anderen nicht bekommen. Die dürfen an Webinars teilnehmen, die wir alle 2 Wochen machen. Und das nicht für alle veröffnen, sondern nur für die. Und Insider-Wochenende, wir machen auch einmal im Jahr, machen wir hier eine kleine Konferenz in Deutschland. Und dann dürfen die auch dazu kommen, dann lernt man noch so tolle andere Israel-Freunde aus ganz Deutschland kennen. Und viele andere Bonusse noch, die wir anderen nicht bekommen. Das kostet natürlich auch ein bisschen was im Monat, natürlich. Also kostet für Nichtrentner 40 und für Rentner und Studenten 25 pro Monat im Monat. Das macht ungefähr, wenn ihr im Durchschnitt, ungefähr einen knappen Euro pro Tag. Kann man doch sich doch mal leisten, oder? Für Israel. Das geht alles für Israel davon. Dann nehmen wir nichts für uns. Das geht rein für, damit machen wir, lassen wir Sozialmedien produzieren, also kleine Clips. Und das, weil heute sitzen die meisten Leute ja immer ständig nur vorm Smartphone und holen sich alle Informationen dort raus. Und wir haben schon tausende Israel, neue Israel-Freunde erwerben können, weil plötzlich haben die irgendwie einen Slogan gehört oder einen Satz, der sie angesprochen hat. Und ups, ja, ein paar Monate später saßen sie bei uns im Vortrag drin, weil sie in den Sozialmedien irgendwas angesprochen hat und dann auf meinen YouTube-Kanal gingen und sich einen Vortrag angehört haben. Und ihr ganzer Glaubensweg und Glaubensrichtung hat sich verändert. Und plötzlich ist ihnen was aufgegangen. Und die Leute, du musst die eben aufsammeln, aufheben, wo sie sich am meisten, am längsten befinden am Tag. Und es ist nun mal leider heute vor dem Smartphone. Ihr nicht, ich weiß, aber die Menschen draußen schon. Draußen schon. Und deswegen, also es gibt auch hier ein paar von den Insider-Club-Mitgliedern und ich wünschte, ihr würdet euch alle da anmelden und dann können wir noch viel mehr in Kontakt bleiben und intensiver etwas tun für Israel, noch mehr informiert werden und so könnt ihr auch als Werkzeug hier eure Aufgabe gut ausführen. Keine Pflicht, aber ich würde mich freuen, wenn ein großer Teil von hier, von euch mitmacht. Nehmt die Karte mit, dann kreuzt einfach das an, was davon euch interessiert. Nur der Newsletter oder diese Gan Eden, also mit Informationen über das, was wir in Israel machen. Das ist der zweite Kästchen. Oder der exklusive Insider-Club-Familie. Das sind die VIP-Israel-Freunde. Okay, also stürmt euch nicht alle zusammen auf die armen Kärtchen, die warten für euch da in der Pause, einer nach dem anderen, aber füllt sie aus und lasst sie auf dem Tisch liegen, dann bleiben wir in Kontakt. Und es bleibt nicht mehr viel Zeit übrig, bis Jesus wiederkommt. Wir haben noch viel zu tun. Amen. Amen. Gottes Segen.